Du kennst dieses Gefühl ganz bestimmt. Man sitzt vor dem Rechner und tippt so eine wirklich wichtige E-Mail oder...
Oder so ein Projektupdate für das Team, ja?
Genau. Und man feilt wirklich an jedem einzelnen Wort. Man verschiebt Absätze, überlegt hin und her und klickt dann schließlich mit so einem gewissen Stolz auf Senden, ne?
Mhm.
Und dann passiert, also dann passiert einfach absolut gar nichts.
Nichts, ja.
Es ist, als hätte man diese sorgfältig formulierte Nachricht einfach in ein schwarzes Loch geworfen. Keine Antwort, keine Klicks, einfach nur Stille.
Ja, und die unmittelbare Reaktion darauf, also bei fast jedem Menschen, läuft nach exakt demselben frustrierenden Muster ab.
Oh ja, man starrt auf diesen stillen Posteingang und fängt sofort an, den eigenen Text nachträglich komplett zu zerpflücken.
Richtig. Man fragt sich dann, war mein Angebot vielleicht nicht gut genug? Oder habe ich mich irgendwie zu unklar ausgedrückt?
Genau, oder war der Ton vielleicht unpassend, ne? Zu fordernd oder so? Und genau da setzen wir heute an.
Mhm.
Weil was, wenn wir uns nach so einer Enttäuschung auf die völlig falschen Dinge konzentrieren?
Das ist die große Frage.
Was, wenn das Schicksal unserer Nachricht in exakt 2 Sekunden entschieden wird und der eigentliche Text, an dem wir da so lange gefeilt haben, dabei noch nicht einmal gelesen wurde?
Ja, das ist hart, aber wahr.
Wir packen das heute für dich aus. Für unsere heutige Recherche haben wir uns nämlich intensiv mit dem Buch 2 Sekunden von Wilfried Bechtle beschäftigt.
Ein wirklich faszinierendes Buch.
Absolut. Und die Mission für unseren heutigen Deep Dive in die Quellen lautet ganz klar: Wir wollen diese psychologische Blackbox des Posteingangs für dich entschlüsseln.
Ja, und das ist ein extrem spannender Perspektivwechsel. Wenn man sich die Quellen nämlich mal genau ansieht, dann wird ein zentraler Denkfehler sofort klar.
Welcher genau?
Also eine ignorierte Nachricht ist in den allermeisten Fällen überhaupt kein inhaltliches Problem.
Okay.
Sondern es ist ein strukturelles Problem. Wir scheitern einfach, weil wir schlichtweg nicht verstehen, wie das menschliche Gehirn auf der anderen Seite des Bildschirms eigentlich filtert.
Wie es aussortiert und Entscheidungen trifft quasi.
Genau. Und das betrifft ja wirklich jeden von uns. Egal, ob du jetzt als Freiberufler versuchst, Kunden zu erreichen oder ob du ein Team leitest.
Oder ob man einfach nur will, dass der Chef diese wöchentlichen Updates endlich mal zur Kenntnis nimmt, ne?
Richtig, ja. Ja. Die psychologischen Prinzipien, die hier wirken, die sind absolut universell.
Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wie man ab heute bessere E-Mails schreibt, müssen wir, glaube ich, einen Schritt zurückgehen. Wir müssen nämlich erstmal klären, warum wir oft überhaupt davor zurückschrecken, auf dieses Senden zu drücken.
Oh ja.
Und in was für einem extrem feindlichen Umfeld unsere Nachrichten da draußen eigentlich landen.
Da sind wir direkt bei einem der größten Mythen in der gesamten Kommunikationswelt angekommen.
Schieß los.
Die Legende der sogenannten kalten Liste.
Ah, okay.
Also viele Absender glauben ja irgendwann, ihre Kontakte oder Abonnenten seien irgendwie kalt geworden. Man redet sich dann ein, die Leute hätten ohnehin das Interesse verloren, oder?
Ja, voll. Man denkt so, ach, das lohnt sich gar nicht mehr, da jetzt noch was zu schreiben.
Exakt. Aber die Realität, die in unserer Quelle heute analysiert wird, die sieht völlig anders aus. Und sie ist für den Absender deutlich unbequemer.
Inwiefern unbequemer?
Naja, die Liste ist nicht von sich aus still geworden. Wir haben einfach irgendwann aufgehört zu schreiben und deshalb ist sie eingeschlafen.
Krass, ja. Und die spannende Frage ist ja, warum hören wir auf?
Mhm.
Weil wenn man die Leute fragt, dann ist die Ausrede Nummer 1 ja eigentlich immer Zeitmangel, oder? So nach dem Motto, ich hatte so viel auf dem Schreibtisch, ich bin da einfach nicht dazu gekommen.
Genau, das sagen alle. Aber wenn man sich das psychologisch anschaut, wird total schnell klar, es liegt fast nie an der Zeit.
Echt nicht?
Nein, das ist ein reiner Schutzmechanismus. Der wahre Grund ist die unbewusste Angst vor der Rückmeldung. Oder besser gesagt,
vor der fehlten Rückmeldung.
Ganz genau. In der Quelle gibt es dazu einen hervorragenden Vergleich mit Anlegern an der Börse.
Okay.
Wenn man das Verhalten von diesen Aktionären analysiert, dann stellt man fest, dass sie in einer ganz bestimmten Marktphase so gut wie nie in ihr Aktiendepot schauen.
Ich würde jetzt einfach mal wetten, das ist der Moment, in dem die Kurse so richtig massiv in den Keller rauschen.
Exakt. Das ist die menschliche Natur.
Wahnsinn.
Sobald die Kurse fallen, loggen sich die Leute einfach nicht mehr ein.
Aber warum?
Weil das Nachsehen, also der Blick auf diese roten Zahlen, das würde die schlechte Nachricht ja zur absoluten Gewissheit machen.
Ah, verstehe. solange man das Depot nicht öffnet, bleibt dieser finanzielle Verlust so rein theoretisch, ne? Er existiert nur so als vage Möglichkeit im Kopf.
Richtig. Und diesen exakt gleichen Vermeidungsmechanismus wenden wir auf unsere Kontakte an. Wir schicken nach Monaten der Stille keine E-Mail raus, weil wir einfach furchtbare Angst davor haben, dass am Ende wirklich niemand antwortet.
Oder dass sich nach dem Versand dann prompt 3 Leute abmelden. Das kenne ich auch.
Genau das. Das würde uns nämlich schwarz auf weiß beweisen, dass wir vergessen wurden oder irrelevant sind.
Das heißt, unser Gehirn schaltet sich ein und schützt unser Ego, indem es uns einredet, wir hätten gerade einfach keine Zeit.
Ganz genau. Oder wir müssten noch auf den absolut perfekten Moment warten, um zu schreiben.
Das ist eigentlich echt tragisch, oder? Wir bauen uns so eine komplette Illusion auf, nur um uns vor der Realität zu schützen.
Mhm.
Aber okay, nehmen wir mal an, wir überwinden diese innere Hürde jetzt. Wir schreiben den Text und wir drücken mutig auf Senden. Gegen wen treten wir da im Postfach des Empfängers dann eigentlich an?
Ja, das ist der nächste große Irrtum. Wenn man sich so umhört, denken die meisten ja, ihre direkte Konkurrenz wären andere Anbieter.
Genau, oder andere Berater oder meinetwegen einfach die anderen Abteilungen im selben Unternehmen.
Falsch. Der eigentliche Gegner in diesem Postfach sind überhaupt nicht deine Mitbewerber. Du konkurrierst dort mit Dingen wie der Terminbestätigung vom Facharzt.
Auf die der Leser vielleicht seit 3 Monaten wartet, ja?
Genau. Oder du konkurrierst mit der DHL-Paketverfolgung oder mit einer dringenden Nachricht aus der Schule der Kinder.
Krass. Ja, so habe ich das noch nie gesehen. Deine E-Mail ist in dem Moment also gar kein leuchtender Mittelpunkt im Leben des Empfängers.
Überhaupt nicht. Sie ist im Zweifelsfall ein Hindernis, ein lästiges Objekt, das einfach den Weg blockiert zu den Dingen, die in genau dieser Sekunde wirklich dringend und emotional aufgeladen sind.
Und man darf ja auch nicht vergessen, die unschlagbare Alternative für den Leser ist ja immer, einfach gar nichts zu tun.
Richtig.
Also eine E-Mail einfach zu löschen oder ungelesen wegzuschieben, das ist ja kognitiv so viel billiger, als sie zu öffnen und sich wirklich geistig damit auseinanderzusetzen.
Absolut.
Weißt du, was mir bei der Recherche zu diesem Punkt in den Sinn kam?
Lass hören.
Ich stelle mir das Schreiben von Nachrichten oft so vor, als wäre man ein Schaufensterdekorateur.
Okay, wie meinst du das?
Also man steht in seinem eigenen warmen, ruhigen Laden und dekoriert dieses Schaufenster so richtig liebevoll von innen. Man rückt jedes kleine Detail zurecht und denkt sich, boah, das sieht fantastisch aus.
Mhm, ja.
Aber man vergisst dabei völlig diese Perspektive von draußen. Die Leute da draußen schlendern ja nicht entspannt an deinem Fenster vorbei. Die hetzen im strömenden Regen zur Bahn, haben den Kopf unten, starren aufs Handy.
Ja, genau.
Und werfen vielleicht für den Bruchteil einer Sekunde aus dem Augenwinkel so einen ganz flüchtigen Blick auf dein Schaufenster.
Dieses Bild verdeutlicht das Kernproblem enorm gut. Es beschreibt nämlich exakt das, was die Forschung als Restaufmerksamkeit bezeichnet.
Restaufmerksamkeit, okay.
Ja. Wir gehen beim Schreiben immer davon aus, dass der Leser am Schreibtisch sitzt, eine heiße Tasse Kaffee in der Hand hat, so richtig tief durchatmen und sich denkt, so, jetzt widme ich mich mal ganz in Ruhe dieser einen E-Mail.
Aber das passiert in der Realität halt fast nie, ne?
Nie. Gelesen wird in den Zwischenräumen des Alltags. An der Bushaltestelle, in der Warteschlange an der Supermarktkasse oder auf dem Smartphone, das man in der einen Hand balanciert, während man mit der anderen den Kinderwagen festhält.
Und eigentlich nur darauf wartet, dass die Ampel endlich grün wird.
Exakt. Die Aufmerksamkeit ist total zersplittert.
Das wirft für mich aber echt eine riesige Frage auf. Wenn diese Umgebung im Postfach derart feindselig und flüchtig und abgelenkt ist, wie zum Teufel trifft unser Gehirn dann überhaupt die Entscheidung, ob es eine Nachricht öffnet oder ob es die direkt mit so einer Daumenbewegung in den Papierkorb wischt? Da kann ja unmöglich eine tiefe analytische Abwägung stattfinden in der Zeit.
Die findet auch nicht statt. Diese Entscheidung, die fällt völlig unbewusst und in rasender Geschwindigkeit.
Okay.
Und hier spielt ein psychologischer Mechanismus die absolute Hauptrolle, den wir uns heute ganz genau ansehen müssen. Die sogenannte kognitive Leichtigkeit.
Kognitive Leichtigkeit.
Genau. Unser Gehirn ist im Grunde ein evolutionäres Energiesparmodell. Es verbraucht Kalorien, wenn es nachdenken muss.
Logisch.
Und deshalb verwechselt es Mühelosigkeit bei der Informationsverarbeitung systematisch mit Vertrautheit. Und Vertrautheit wird dann wiederum unbewusst mit Wahrheit, Glaubwürdigkeit oder auch Kompetenz gleichgesetzt.
Lass uns da bitte mal kurz tiefer reingehen, weil das ist ja verrückt. Wir halten Dinge für wahr oder kompetent, nur weil unser Gehirn sie leichter verarbeiten kann.
So irrational es klingt ja. Die Forschung zeigt das sehr, sehr eindrucksvoll. In der Quelle wird dazu ein klassisches Beispiel eingeführt, der sogenannte Rhyme-is-Reason-Effekt.
Ah, davon habe ich schon mal gehört.
Ja. Also wenn man Versuchspersonen Sinnsprüche vorlegt, dann bewerten die Leute Sprüche, die sich reimen, systematisch als wahrer, als tiefgründiger und zutreffender, als inhaltlich absolut identische Sprüche, die sich nicht reimen.
Das ist so verrückt. Der einzige Grund dafür ist, dass das Gehirn den Reim flüssiger und mit weniger Aufwand verarbeiten kann, oder?
Ganz genau. Diese Leichtigkeit fühlt sich einfach gut an. Und dieses gute Gefühl wird unbewusst auf den Inhalt übertragen.
Wahnsinn!
Dasselbe Phänomen hast du auch bei Schriften. Ein Text in einer klaren, gut lesbaren Schriftart wird als viel glaubwürdiger eingestuft als derselbe Text in so einer schnörkeligen, schwer lesbaren Schrift.
Aber das dreht ja eigentlich alles um, was wir so im beruflichen Kontext gelernt haben, oder? Wir denken doch immer, wir müssten in Mails besonders schlau und intellektuell klingen.
Das ist die absolute Falle.
Ja.
Für unsere E-Mails bedeutet diese Erkenntnis nämlich, wer kompliziert schreibt, wer künstlich Fachwörter aneinander reiht und so ewig lange verschachtelte Sätze baut.
Um halt als Experte wahrgenommen zu werden.
Genau. Wer das tut, erreicht exakt das Gegenteil. Das Gehirn des Lesers muss sich plötzlich wahnsinnig anstrengen, um diesen Sinn zu entschlüsseln.
Und diese kognitive Anstrengung verbraucht dann wieder Energie, richtig?
Richtig. Das fühlt sich subtil unangenehm an für den Leser. Und dieses Unbehagen wird unbewusst dem Absender oder dem Thema zugeschrieben. Man wirkt dadurch in den Augen des Lesers tatsächlich weniger kompetent.
Okay, das heißt, Einfachheit ist überhaupt kein Herabdummen für faule Leser?
Nein, gar nicht. Es ist der einzige Weg, dieses unbewusste Filtersystem im Gehirn überhaupt zu passieren, ohne dass da sofort die mentalen Alarmglocken schrillen.
Das ist ein enorm wichtiger Punkt. Wir müssen es dem Gehirn also so einfach wie möglich machen, Energie zu sparen.
Ganz genau.
Und das bringt uns, glaube ich, zu diesem absoluten Kernkonzept, das Bechtel in seiner Analyse aufstellt. Er nennt es die Kette, ne?
Richtig, die Kette. Er sagt, der Leser beurteilt eine Nachricht eben nicht als ein großes, gesamtes Kunstwerk.
Sondern?
Er durchläuft eine feste, unerbittliche Kette von kleinen psychologischen Schwellen. Das beginnt damit, dass der Leser den Absender prüft.
Okay, Station 1.
Erst danach schaut er auf den Betreff, wenn das passt, öffnet er und liest den allerersten Satz. Danach entscheidet das Gehirn dann, ob es sich lohnt, überhaupt noch weiterzulesen.
Mhm.
Dann kommt die Hürde, ob ein Link geklickt wird. Und ganz am Ende, sozusagen als schwerste Disziplin, steht die Antwort.
Okay, das sind so die Stationen.
Genau. Aber das Entscheidende an diesem Modell ist die Mathematik dahinter. Diese Stationen werden im Gehirn nämlich nicht addiert, sie werden multipliziert.
Oh Gott, warte, lass mich da mal kurz reingrätschen, weil das tut ja fast ein bisschen weh, wenn man darüber nachdenkt.
Ja.
Heißt das im Umkehrschluss jetzt wirklich, ich kann den brillantesten, weltveränderndsten, sprachlich perfekten Text meines Lebens schreiben?
Mhm.
Und der ist komplett wertlos, wenn ich vorher beim Betreff einfach so ein bisschen schluttrig war?
Die bittere Realität lautet, ja. Das ist wirklich der teuerste Denkfehler, an dem so viele Kommunikatoren über Jahre scheitern. Sie verbringen 4 Stunden mit dem eigentlichen Bodytext, investieren ihr ganzes Herzblut.
Ja, feilen an jedem Argument.
Richtig. Und kurz bevor sie auf Senden drücken, tippen sie in 3 Sekunden noch schnell irgendeinen Betreff ein, der ihnen gerade in den Sinn kommt.
Aber wenn wir von einer Multiplikation sprechen, dann bedeutet das ja, wenn die erste oder zweite Schwelle scheitert, also den Wert 0 hat, dann ist das Gesamtergebnis der kompletten Gleichung 0.
Mathematisch zwingend. Egal, ob dein Haupttext hinten in der Kette eine glatte 10 war. 10 mal 0 bleibt einfach 0.
Wahnsinn. Ein einziger schwacher Übergang ganz am Anfang ruiniert also wirklich alles, was danach kommt? Das heißt, man muss den Fehler eigentlich immer vorne suchen.
Immer. Repariert wird immer von vorn. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, in einem Newsletter wochenlang an der Farbe deines Buttons oder an deinen CTAs zu optimieren, wenn die Leute schon bei deinem Absendernamen gedanklich komplett aussteigen.
Dann lass uns doch genau diese erste, diese brutalste Hürde mal anschauen. Den Absender.
Gerne.
Weil wenn das Handy aufleuchtet, ist der Name des Absenders ja das allererste, was das Gehirn so scannt. Und viele von uns denken ja, der eigene Name sei einfach nur so ein Etikett.
Ein Namensschild, das da halt eben stehen muss, ja?
Genau.
Aber der Absendername ist viel mehr als ein Etikett. Er ist ein Versprechen. das mit einer sehr spezifischen Vorgeschichte verknüpft ist. In dem Bruchteil einer Sekunde, in dem der Leser deinen Namen sieht, stellt sein Gehirn unbewusst eine Kosten-Nutzen-Rechnung auf.
Was genau fragt sich das Gehirn da?
Es fragt sich, was hat es mich in der Vergangenheit an Zeit und Nerven gekostet, E-Mails von genau dieser Person zu lesen und welchen Wert habe ich dafür eigentlich bekommen?
Ah, okay.
Diese Einschätzung basiert rein auf gesammelten Erfahrungen. Wenn du also in der Vergangenheit immer ausschweifende, irrelevante Romane geschickt hast, dann löst dein Name ab sofort kognitiven Stress aus.
Aber wie ist das denn, wenn man jemanden komplett kalt anschreibt? Ist das nicht eigentlich das Schlimmste, völlig unbekannt zu sein?
Überraschenderweise zeigen die psychologischen Mechanismen hier echt was anderes. Ein völlig Unbekannter zu sein ist nicht der schlimmste Zustand. Ein völlig Unbekanntes kann im Gehirn zumindest so einen Orientierungsreflex auslösen und reine Neugierde wecken.
Okay, aber was ist dann der absolute Worst Case im Postfach?
Ein anderer Zustand. Vage vertraut, aber ohne echte Erwartung.
Vage vertraut.
Das ist dieser Moment, in dem der Leser auf den Namen schaut und denkt, den Namen habe ich schon mal gehört, aber wo ordne ich den jetzt nochmal ein? Was wollte der?
Ah, ja, das kenne ich. Das stiftet dann einfach Verwirrung.
Exakt. Und wie wir ja eben beim Thema kognitive Leichtigkeit besprochen haben, Verwirrung erfordert bewussten Aufwand. Aufwand bedeutet Kalorienverbrauch.
Und das wird im ohnehin schon stressigen Postfach dann sofort mit der Löschtaste bestraft.
Sofort.
Das erklärt auch irgendwie, warum so ein Rhythmus so viel wichtiger ist als die reine Frequenz, oder?
Mhm.
Weil es für das Gehirn des Lesers ja viel angenehmer ist, wenn man verlässlich und berechenbar einmal im Monat am selben Tag auftaucht.
Mhm.
Das baut eine klare Erwartung auf und verbraucht keine kognitive Energie.
Genau.
Wenn man stattdessen irgendwie panisch in einer Woche dreimal schreibt und dann ein halbes Jahr wieder völlig in der Versenkung verschwindet, stiftet das nur dieses anstrengende Hä, wer war das nochmal?
Vollkommen richtig. Erwartbarkeit senkt den kognitiven Aufwand.
Okay, nehmen wir mal an, mein Name hat beim Leser jetzt keinen Stress ausgelöst.
Gut.
Dann springt das Auge ja sofort zur nächsten Hürde, nämlich dem Betreff.
Mhm.
Und hier schließen wir uns, glaube ich, alle wahrscheinlich oft selbst in so eine Falle ein. Man denkt, so ein Betreff muss irgendwie werben. Er muss total mysteriös sein, eine Spannung aufbauen. Man liest ja so oft Dinge wie, du wirst nicht glauben, was bei uns gestern im Büro passiert ist.
Ja, das ist der klassische Versuch, mit der künstlichen Neugierlücke zu arbeiten. Also lupenreiner Clickbait. Und die Analyse der Quelle macht sehr deutlich, warum das in E-Mail-Postfächern auf Dauer einfach nicht funktioniert.
Warum nicht? Bei YouTube klappt's doch auch.
Psychologisch gesehen entsteht echte Neugier nur dann, wenn wir uns in einem Thema bereits einigermaßen sicher fühlen. Wenn wir einen Kontext haben, uns aber ein ganz spezifisches kleines Puzzleteil noch fehlt.
Ah.
Ein komplett kontextloser, reißerischer Spruch erzeugt keine Neugier im Posteingang, sondern Skepsis. Ein Betreff muss überhaupt nicht werben. Er hat nur einen einzigen, simplen Job.
Welchen?
Er muss dem Leser in Millisekunden die Frage beantworten, betrifft mich das hier jetzt gerade?
Ah, krass. Es ist also gar kein Hollywood-Trailer, der mich irgendwie mit emotionaler Musik ins Kino locken soll.
Überhaupt nicht.
Wenn ich mir das so überlege, ein guter Betreff ist also eher wie so das Schild am Gate, am Flughafen, oder?
Genau so.
Wenn ich da mit meinem Rollkoffer durchs Terminal renne, dann will ich auf dem Display über dem Schalter ja echt keine mysteriöse Botschaft lesen. Ich will einfach nur diese absolut nüchterne, klare Bestätigung. Bin ich hier richtig für den Flug nach Madrid oder stehe ich am falschen Gate?
Das ist exakt der Punkt. Wenn auf dem Schild am Flughafen stehen würde, ein unglaubliches Reiseziel wartet auf dich, dann gerätst du in Panik.
Ja, voll.
Wenn das Thema für den Leser nicht augenblicklich klar ist, wenn er raten muss, worum es geht, dann scrollt er einfach weiter zur nächsten Nachricht, die leichter zu verarbeiten ist.
Logisch.
Und hinzu kommt noch eine harte physische Realität der Endgeräte. Auf so einem durchschnittlichen Smartphone-Display kommen nur die ersten 5 Worte deines Betreffs wirklich sicher beim Leser an.
Nur 5 Worte?
Ja. Alles danach verschwindet im Nichts oder wird durch so 3 Punkte abgeschnitten. Wenn dein wichtigstes, relevantestes Wort, also aus dramaturgischen Gründen, an 8. Stelle im Betreff steht, existiert es für die Hälfte deiner Leser faktisch einfach nicht. Das Gehirn hat keinen Kontext und filtert die Mail aus.
Krass, das muss man sich echt merken. Nur 5 Worte. Okay, der Leser hat jetzt also das richtige Schild für Madrid gesehen und klickt die E-Mail an. Wir haben ihn dazu gebracht, die Tür aufzumachen.
Erster Sieg.
Jetzt blickt er auf den Text. Was muss in der exakt ersten Sekunde passieren, wenn er anfängt zu lesen?
Der erste Satz muss dieses Versprechen aus dem Betreff sofort und unmissverständlich einlösen. Der Leser hat durch den Betreff ja eine Erwartung mitgebracht. Der allererste Satz muss das Gehirn beruhigen und bestätigen. Ja, du bist hier richtig. Wir reden genau über das Thema, deswegen du gerade geklickt hast.
Und wo bauen wir da typischerweise den ersten Unfall ein?
Wir bauen den Unfall, indem wir uns räuspern.
Räuspern?
Ja, wir haben so oft das Gefühl, wir müssen uns textlich erstmal warm reden. Wir starten mit endlosen Höflichkeitsfloskeln.
Ich hoffe, es geht dir den Umständen entsprechend gut in dieser stressigen Zeit.
Genau das. Oder noch schlimmer, wir entschuldigen uns direkt im ersten Satz. Sorry, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe, aber hier war so wahnsinnig viel los. Oder wir holen historisch extrem weit aus, um zum eigentlichen Thema zu kommen.
Das stimmt, das mache ich auch oft.
Wenn man Texte redigiert, stellt man sehr oft fest, in 9 von 10 Fällen ist es das absolut Beste, den allerersten Absatz, den man geschrieben hat, rigoros zu streichen. Er war psychologisch nämlich nur eine Anlaufstrecke für den Autor, um überhaupt in den Schreibfluss zu kommen. Für den Leser ist er ein reines Hindernis.
Da meldet sich jetzt bei mir aber so ein bisschen mein soziales Gewissen.
Ja.
Ist das nicht total unhöflich? Also, wenn ich im echten Leben das Büro von einem Kollegen betrete, da reiße ich doch auch nicht die Tür auf und brülle sofort meine Kernforderungen in den Raum, ohne wenigstens mal Hallo, wie war dein Wochenende zu sagen. Wirkt dieser ultradirekte Einstieg in einer Mail nicht furchtbar kalt und berechnend?
Das ist echt eine Sorge, die fast jeder teilt, der professionell schreibt. Aber wir verwechseln hier Höflichkeit mit Rücksichtnahme.
Okay, erklär mal.
Wenn wir uns im echten Leben begegnen, haben wir physische Präsenz, wir haben nonverbale Signale. Und vor allem haben wir einen sozialen Kontext, in dem man sich Zeit nimmt. Im digitalen Postfach ist Zeit aber die absolut knappste und wertvollste Ressource überhaupt.
Mhm.
Jemandem im Postfach die Zeit zu stehlen, indem man ihn zwingt, sich durch leere Floskeln zu wühlen, bevor er den Sinn der Nachricht begreift, das ist das Respektloseste, was du tun kannst. Klarheit und Direktheit sind in diesem Medium die allerhöchste Form der Höflichkeit. Du signalisierst dem Gegenüber quasi, deine Zeit ist mir so wichtig, dass ich dich nicht eine einzige Sekunde warten lasse, um auf den Punkt zu kommen.
Wow, okay, verstanden. Klarheit ist Höflichkeit. Das ist ein super Mantra.
Ja.
Wenn wir also direkt einsteigen und den Leser jetzt im Text haben, wie halten wir ihn dort? Wie sorgen wir dafür, dass er nicht nach 2 Zeilen abspringt? Hier stellt die Quelle ja eine These auf, die sehr, sehr gegen unsere Intuition geht. Sie sagt, Interesse sei gar keine Eigenschaft, die fest in einem Text eingebaut ist.
Das ist ein wirklich faszinierender Perspektivwechsel. Wir bewerten Texte ja oft total kategorisch, also dieser Artikel ist interessant oder dieses Update ist langweilig.
Ja.
Aber psychologisch betrachtet ist Interesse überhaupt kein Attribut des Papiers oder des Bildschirms. Interesse ist ein vorübergehender Zustand im Kopf des Lesers.
Ein Zustand?
Um ganz genau zu sein, es ist das Vorhandensein einer offenen Frage. Das Gehirn des Menschen strebt nämlich permanent nach kognitivem Abschluss. Es hasst ungelöste Widersprüche oder offene Spannungsbögen. Und solange diese offene Rechnung im Kopf besteht, solange eine Frage noch nicht final beantwortet ist, bleibt der Leser bei dir und liest weiter.
Das bedeutet aber auch, dass dieser Zustand extrem fragil ist, oder? Wann genau bricht denn dieses Interesse ab?
In genau der Millisekunde, in der das Gehirn des Lesers glaubt, den mentalen Abschluss gefunden zu haben. Sobald es denkt, ah, okay, jetzt habe ich das Prinzip verstanden, schaltet es sofort ab.
Okay, und was ist der klassische Fehler, den wir da als Schreiber machen?
Der absolute Killer sind vorschnelle Zusammenfassungen. Wenn du mitten in deinem Text schreibst, zusammenfassend lässt sich also sagen das, dann ist das wie ein akustisches Signal für das Gehirn.
Es sagt quasi, perfekt, die offene Frage wird jetzt geschlossen, wir müssen uns nicht mehr anstrengen.
Exakt. Der Leser überfliegt den Rest nur noch und verlässt die E-Mail, lange bevor er unten bei deinem eigentlichen Angebot oder deiner wichtigen Frage angekommen ist. Man muss die Spannung und diese offene Frage wirklich bis ganz zum Schluss aufrechterhalten.
Und am Schluss wollen wir ja meistens eine Handlung.
Richtig.
Wir wollen einen Klick auf einen Link oder eine Antwort. Wenn wir den Leser also erfolgreich bis nach unten gefesselt haben, er stimmt unseren Argumenten im Text voll zu, warum zum Teufel klicken die Leute dann oft trotzdem nicht auf den Link?
Weil ein Klick für das Gehirn eine massive Reibung bedeutet. Ein Klick kostet nicht nur Energie, er birgt vor allem ein Risiko. Das Gehirn kasst Unsicherheit, wie wir wissen.
Ja.
Wenn ich auf diesen Link klicke, was passiert dann mit mir? Lande ich auf einem riesigen, unübersichtlichen Formular, das mich ewig aufhält?
Was?
Werde ich in einen nervigen Sales-Funnel gedrängt? Ruft mich morgen irgendjemand an? Diese Unsicherheit über das, was hinter der Schwelle liegt, ist der absolut größte Feind jeder Handlung.
Und wie nehme ich diese Angst dann weg?
Indem du dem Gehirn exakt vorhersagst, was passieren wird. Du musst die Unsicherheit restlos beseitigen. Sag dem Leser nicht nur, klick hier. Sag ihm, auf der nächsten Seite warten 3 kurze Checklisten auf dich, du musst dich nirgendwo eintragen und das Lesen dauert genau 2 Minuten.
Das senkt die gefühlte Schwelle für den Klick natürlich enorm, weil das Gehirn die Kosten jetzt präzise kalkulieren kann.
Ganz genau. Und noch eine eiserne Regel für diese Phase. Biete immer nur eine einzige Handlungsaufforderung an.
Nur eine?
Ja. Wenn du sagst, klick hier für das Dokument oder lies hier unseren Blog oder folge uns auf LinkedIn, dann zwingst du das Gehirn schon wieder zu einer Entscheidung. Es muss abwägen und sobald das Gehirn abwägen muss, wählt es im Zweifel den einfachsten Ausweg. Es tut einfach gar nichts. Auswahl lähmt.
Verstehe. Was ist aber jetzt, wenn ich gar keinen Kick will? Was, wenn ich einfach nur eine menschliche Antwort auf meine Mail möchte? Das scheint ja heutzutage die seltenste und wertvollste Reaktion überhaupt zu sein. Warum antwortet so gut wie niemand mehr auf klassische Newsletter oder regelmäßige Updates aus anderen Abteilungen?
Da spielt das visuelle Design eine riesige Rolle. Wir signalisieren oft schon durch die optische Aufmachung, dass wir gar keinen echten Dialog wollen.
Wie meinst du das?
Wenn eine E-Mail vollgestopft ist mit riesigen Kopfzeilen, Firmenlogos, 3 verschiedenen Spalten und aufwendigen Grafiken, dann sagt das unserem Gehirn auf den allerersten Blick, das ist eine massenhafte Aussendung. Das ist ein Flyer.
Stimmt.
Und psychologisch ist völlig klar, auf Plakatwände oder Werbeflyer antwortet man nicht. Man führt keine persönlichen Gespräche mit einer Litfaßsäule.
Das leuchtet sofort ein. Ich habe echt auch noch nie versucht, einem gedruckten Werbeprospekt im Briefkasten eine Antwort zu schreiben. Wenn ich das ändern will, wie bekomme ich die Leute dazu, mir zurückzuschreiben?
Der Schlüssel liegt darin, eine sehr simple, leicht zu beantwortende Frage ganz ans Ende der Mail zu stellen. Und hier machen viele den Fehler, viel zu groß zu denken.
Also sowas wie, was ist aktuell die größte strategische Herausforderung in deinem Unternehmen?
Genau das. Das ist keine Frage, das ist ein verdammter Arbeitsauftrag. Das Gehirn des Lesers denkt, dafür brauche ich 20 Minuten, mache ich später. Und später heißt nie.
Was sollte man stattdessen fragen?
Der Trick ist, nach konkreten, bereits erlebten Dingen zu fragen. Wann ist dir diese Situation im Büro zuletzt passiert? Ein Halbsatz als Antwort genügt völlig.
Ah.
Wenn du die Hürde so massiv senkst und deutlich machst, dass du keinen Aufsatz erwartest, dann schnellt die Antwortrate sofort nach oben.
Das führt mich zu einer ganz grundsätzlichen Überlegung. Wenn es eigentlich so einfach ist, Antworten zu generieren, warum scheuen so viele Absender diese echten persönlichen Fragen? Bauen die diese ganzen Barrieren, diese Logos und Grafiken vielleicht extra ein?
Ja.
Reden die sich ein, sie hätten Angst vor dem eigenen Erfolg? So nach dem Motto, wenn ich jetzt eine Frage stelle, bekomme ich hunderte Antworten und mein Postfach explodiert, das kann ich zeitlich gar nicht abarbeiten.
Das ist exakt die Ausrede, die man sich in Meetings gerne gegenseitig erzählt. Wir dürfen das nicht zu interaktiv machen, sonst kommen wir nicht mehr hinterher. Aber das ist völliger Selbstbetrug.
Was ist es dann?
Es ist nicht die Angst vor der Arbeit. Es ist die Angst vor Kritik. Oder, was auf einer tieferen psychologischen Ebene noch viel, viel schmerzhafter ist, es ist die Angst vor der totalen Stille. Stell dir vor, du stellst am Ende deines Updates eine ganz persönliche, offene Frage an dein Team oder deine Kunden und absolut niemand antwortet. Dann spürst du die Ablehnung, die Irrelevanz deiner Nachricht körperlich.
Das tut weh, ja.
Wenn du aber von vornherein gar nicht erst fragst, wenn du dich hinter einer No-Reply-Adresse oder einem kalten Newsletter-Design versteckst, dann kannst du in dieser bequemen Illusion weiterleben. Du kannst dir einreden, dass deine tausenden Empfänger den Text sicher alle schweigend gelesen und restlos genossen haben.
Das ist hart. Wir stehen uns also massiv selbst im Weg, um unser eigenes Ego zu beschützen.
Ja.
Das bringt uns zu einem super faszinierenden Aspekt unserer heutigen Recherche, die alltägliche Selbstsabotage. Die Regeln für das Schreiben sind ja, wie wir gerade durchgegangen sind, eigentlich extrem logisch und simpel. Sei direkt, sei klar, mach es dem Gehirn leicht, frag nach einer einfachen Antwort. Warum verbauen wir uns diese Klarheit beim Schreiben dann trotzdem immer und immer wieder selbst?
Die Quellen machen dafür vor allem 2 fatale Fehler verantwortlich. Das Heimtückische daran ist, wir machen diese Fehler, weil wir uns ironischerweise in dem Moment des Schreibens wahnsinnig professionell, sicher und gut dabei fühlen.
Okay, Welcher ist der erste?
Der erste ist der Fehler der Höflichkeit, der sich durch die exzessive Nutzung von Weichmachern äußert.
Du meinst so Wörter wie vielleicht, könnte, man, unter Umständen.
Ganz genau. Wenn wir einen Vorschlag machen und schreiben. Vielleicht könnte man diesen neuen Ansatz bei Gelegenheit ja mal in Erwägung ziehen. Dann klopfen wir uns innerlich auf die Schulter. Wir glauben, wir seien super diplomatisch, rücksichtsvoll und würden dem anderen Raum lassen.
Und was passiert psychologisch wirklich?
Psychologisch passiert in diesem Satz etwas völlig anderes. Diese weichen Wörter dienen in Wahrheit gar nicht dem Leser. Sie dienen ausschließlich dazu, den Absender vor eingebildeter Kritik zu schützen. Man baut sich so eine rhetorische Hintertür ein, um unangreifbar zu bleiben.
Falls jemand die Idee dumm findet, kann man immer sagen, war ja nur ein vager Gedanke.
Richtig. Das Resultat beim Leser ist allerdings verheerend. Das Gehirn des Lesers registriert diese Unverbindlichkeit sofort und wir wirken auf einen Schlag inkompetent, unsicher und seltsam distanziert. Wer von seiner eigenen Sache nicht überzeugt ist, kann auch niemanden sonst überzeugen.
Die Lösung ist dann wohl die absolute Rückkehr zum Indikativ.
Ja.
Sag einfach direkt, was Sache ist und steh zu dem, was du schreibst. Keine Hintertüren mehr. Und was ist der zweite große Fehler bei dieser Selbstsabotage?
Das ist der Fehler der Vollständigkeit.
Ah.
Das ist die tief verwurzelte Annahme in uns, je mehr Informationen, je mehr Argumente in meiner E-Mail drinstehen, desto wertvoller und überzeugender ist sie für den Leser.
Also hat man eigentlich schon ein unschlagbares Argument geliefert, aber aus Angst, es könnte nicht reichen, packt man noch einen kleinen Zusatzgedanken rein.
Hängt noch ein weiteres PDF an und listet noch 3 Nebenargumente auf, ja? Und das ist ein katastrophaler Fehler im Umgang mit menschlicher Aufmerksamkeit.
Warum? Mehr Argumente sind doch besser.
Das Gehirn addiert Argumente nicht. Es bildet Heuristiken, um Energie zu sparen. Und dazu gehört, dass es bei der Bewertung von Informationen den Durchschnitt bildet.
Weißt du, wobei mich das gerade total erinnert?
Lass hören.
Das ist wie beim Kochen von so einer Suppe. Stell dir vor, du stehst am Herd und hast diese absolut perfekte, unglaublich kräftige und geschmacksintensive Brühe gekocht. Sie ist ein echtes Meisterwerk.
Mhm.
Wenn du da jetzt am Ende noch 3 mittelmäßige, völlig wässrige und langweilige Zutaten reinwirfst, einfach nur weil du denkst, mehr Zutaten gleich ein besseres Gericht, dann hast du am Ende nicht mehr Geschmack im Topf.
Nein.
Die ganze brillante Suppe ist durch diese schwachen Zutaten einfach nur völlig verwässert.
Das trifft die Mechanik im Gehirn perfekt. Es gibt den sogenannten Anchoring-Effekt und die Begrenzung des Arbeitsgedächtnisses. Unser Gehirn kann nicht unendlich viele Argumente gleichwertig nebeneinander halten.
Okay.
Wenn dein stärkstes Hauptargument psychologisch gesehen eine glatte 10 von 10 auf der Überzeugungsskala ist und du lieferst aus lauter Unsicherheit noch 3 schwache Begründungen nach, die vielleicht eine 4 von 10 sind.
Dann denkt sich das Gehirn nicht, wow, 10 plus 4 plus 4 plus 4, das sind 22 Punkte für diese Idee?
Exakt. Das Arbeitsgedächtnis wirft alles zusammen und rechnet den Durchschnitt aus. Deine Botschaft ist plötzlich in der Wahrnehmung des Lesers nur noch eine 5,5.
Wow.
Ein extrem starkes Argument plus 3 mittelmäßige Argumente ergibt am Ende eine durch und durch schwache Gesamtaussage. Du hast deine eigene Überzeugungskraft massiv verwässert.
Wahnsinn. Lass uns diese ganzen Erkenntnisse mal für dich zusammenfassen, wenn du das nächste Mal vor so einem leeren Textfeld sitzt.
Gute Idee.
Was wir heute aus der Analyse von Wilfried Bechtel gelernt haben. Gute E-Mails, die auch wirklich gelesen werden und eine Reaktion auslösen, sind keine literarischen Meisterwerke, für die man einen Preis für besonders geschliffene Sprache gewinnt. Sie sind Präzisionsarbeit.
Mhm.
Es geht darum, die Abfolge logischer, psychologischer Schwellen, also die Kette zu verstehen und zu bedienen. Wenn du lernst, die Perspektive komplett zu wechseln und dich in dieses winzige, überreizte 2-Sekunden-Fenster im Kopf des Lesers einzufühlen, dann wirst du die Ergebnisse sofort sehen.
Richtig. Keine Floskeln, kein vages Räuspern, keine Angst vor Klarheit. Mach es dem Gehirn deines Gegenübers kognitiv leicht. Klarheit schlägt Cleverness an jedem einzelnen Tag.
Absolut.
Und weißt du, wenn wir dieses Prinzip zum Abschluss doch noch einen Schritt weiter in unseren Alltag tragen...
Worauf willst du da hinaus?
Naja, wenn wir verstanden haben, dass diese Kette, also der erste Eindruck, die unbewusste Suche nach Klarheit, die Abneigung gegen kognitive Anstrengung und diese tiefe Angst vor dem nächsten unsicheren Schritt, der tief in unserer grundlegenden menschlichen Biologie verankert ist...
Ja.
Dann stellt sich eine viel größere Frage. Was bedeutet diese Erkenntnis eigentlich für unser Leben abseits von Tastatur und Bildschirm?
Ah, okay.
Denk doch mal an den allerersten Satz, den du formulierst, wenn du einen Raum für ein wichtiges Bewerbungsgespräch betrittst. oder an die Art und Weise, wie du dich auf einer Netzwerkveranstaltung so einer fremden Gruppe von Menschen vorstellst.
Mhm.
Wenn die menschliche Aufmerksamkeit und das unbewusste Filtern im digitalen Postfach exakt nach diesen strengen, energiesparenden Regeln funktionieren, dann prägt diese 2-Sekunden-Regel mit absoluter Sicherheit auch jede einzelne analoge Interaktion, die wir von morgens bis abends führen. Das Gehirn deines Gegenübers ist immer dasselbe, egal ob es auf einen Bildschirm starrt oder dir direkt ins Gesicht sieht.
Das ist ein Gedanke, der mich gerade wirklich nicht mehr loslässt. Wie viele unsichtbare Ketten der Aufmerksamkeit reißen wir eigentlich täglich im ganz realen Leben ein, weil wir uns in den ersten entscheidenden Sekunden ewig rhetorisch räuspern?
Genau.
Wie oft sichern wir uns mit so Weichmachern ab, versuchen krampfhaft schlau zu klingen und spülen unsere eigentliche Botschaft weich, anstatt dem anderen den Respekt zu erweisen, einfach direkt, klar und menschlich zur Sache zu kommen?
Eine sehr gute Frage.
Eine Frage, die du heute definitiv mal mit in deinen Tag nehmen solltest?